Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr.
Heute bei mir zu Gast ist der Christian Günther, Ratsmitglied für den Wahlkreis Krebenholle. Und ich habe mich gefragt, weil wir haben nämlich mit dir eine schöne Geschichte gemacht für unser Remscheid-Magazin. Da ging es um das Eiscafé Belfi in Lüttringhausen, wo du gerne hingehst. Wieso deine Kindheitserinnerungen aus Lüttringhausen noch so präsent sind, du aber jetzt im Krebenholle politisch aktiv bist. Vielleicht fangen wir so mal an.
Ja, hi Daniel. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast heute. Ich freue mich, dass du dieses ganze Format bei uns betreust. Und direkt zu deiner Frage. Ich bin nach dem Studium nicht nach Lüttringhausen zurückgezogen, sondern nach Remscheid. Und dann seitdem wohne ich hier oben am Stadtpark. Und irgendwann hat die Gabi Leitzbach sich entschlossen, aufzuhören am Krebenholle, die Kommunalpolitik zu machen. Und da dachte ich, das sind Fußstapfen, die werden schwierig auszufüllen, aber das sollte ich hinkriegen. Und dann habe ich mich intensiver mit dem Stadtteil auseinandergesetzt und viel gelernt, ein paar Wunden bekommen und noch mehr gelernt und ein paar Dinge erreicht. Und das ist ein total spannendes Viertel, ein super Quartier, da leben 1A Menschen und wenn man sich überlegt, so was Remscheid ausmacht, dann muss man eigentlich nur an Krebenholle fahren, dann findet man da alles.
Witzig, dass du die Gabi erwähnst. Ich habe vor ein paar Wochen noch in der Jury gesessen beim Krebenholler Comedy-Kleinkunstpreis, den ich schon seit ein paar Jahren betreuen darf und habe auch schon ein, zwei Lesungen da gemacht und habe in der Tat Gabi und auch den Arndt Köhler als unfassbar rührig empfunden und gerade was sie da als Ehrenamtler auch auf die Beine stellen. Ne? Ist das das, was so ein Quartier einfach auch ausmacht, diese Arbeit vor Ort?
Also gerade die beiden, die sind Mr. und Mrs. Krebenholle. Die beiden, die engagieren sich da über den IKK auf allen Ebenen, haben überall die Finger mit drin und ohne die, würde ich sagen, läuft da nichts bis wenig. Klar, da gibt es noch andere Akteure, ne, in der Denkerschmette, den Maximilian Süß und dann echt cremig, gab es lange, jetzt wird das dann halt von der Arbeit Remscheid mit betreut, aber auch das alles auf unsere Initiative hin, denn lange Jahre war halt der Krebenholle ein Stadtteil, der komplett von Ehrenamtlern getragen wurde und hauptsächlich auch noch wird. Und anders als in anderen Quartieren wie Klausen in Lüttringhausen oder der Hohnsberg oder der Hasenberg in Lennep, hat man eben im Krebenholle nie die Notwendigkeit gesehen, da hauptamtliche Strukturen unterzubringen und zu etablieren. Und irgendwann wird das dann halt zu viel in so einem Quartier, das nur auf die Schultern von Ehrenamtlern zu laden. Und deshalb war es unser Ansinnen, dass wir da halt probieren, über eine Ehrenamtspauschale und einen Fonds halt Gelder reinzukriegen und dass wir eben da probieren oder es auch geschafft haben, die Arbeit Remscheid für Stadtteilmanagement halt reinzukriegen. Jetzt gibt es da hauptamtliche Strukturen, die halt die Ehrenamtler so weit entlasten können, dass die Ehrenamtler auch wirklich dann halt die Boots on the Ground Arbeit machen können, während dann halt die Hauptamtler ein bisschen das Backoffice bedienen können und die Strukturen schaffen. Und aktuell ist das eigentlich erstmal eine ganz gewinnbringende Situation.
Was ich spannend finde, ist rein vom Wording her gedacht, dieser Begriff des Quartiers, ne? Gab es also früher so nicht dieses Wort, ne? Du sprachst an Quartier Klausen, Quartier Krebenholle. Dieses Wort als solches, löst das eigentlich irgendwie mehr aus, als wenn man nur von dem Stadtteil spricht? Oder erklär einfach mal, was du unter diesem Quartiersbegriff auch verstehst.
Also als Geograf würde ich antworten, dass der Stadtteil an sich ist halt irgendwie eine Flächenbezeichnung, während halt das Quartier ist ein Lebensraum. Und das sagt eigentlich schon fast alles, nämlich das Quartier umschließt alle handelnden Personen, alle Akteure, aber eben halt auch Umweltaspekte, während halt der Stadtteil an sich, Beschreibung auf einer Karte sein könnte. Und deshalb finde ich den Begriff Quartier auch deutlich besser, denn man muss den Stadtteil multidimensional denken und deshalb eben auch präzise bezeichnen.
Du sprachst gerade an aus der Sicht des Geografen. Du bist ja Gymnasiallehrer. Ich kannte die Fächerkombination vorher nicht. Vermute mal, Geografie ist eins der beiden.
Jawohl, Geografie und Englisch.
Ah, okay. Coole Kombi eigentlich, ne?
Ja.
Ich kenne das von meinem Sohn, der hat diesen bilingualen Zweig bei uns in Wipperfürth. der hatte dann zeitweise Geschichte und Geografie auf Englisch. Gibt es das bei euch auch dann so? Kannst du das auch anbieten zum Beispiel?
Ja, also ich bin halt auch studierter Bili-Lehrer, habe in Köln dann halt das als Drittfach studiert. Als Viertes dann hatte ich Sovi mit dabei und unterrichte halt am Gymnasium Schwertstraße, was eine bilinguale Schule ist, Englisch und Erdkunde bilingual. Also Erdkunde bilingual, Englisch normal. Und das leider immer weniger an der Schule, weil ich vor 3 Jahren in die Lehrerausbildung gewechselt bin und bin halt Fachleiter für Englisch und übernehme aber in der Doppelbeauftragung dann halt auch immer wieder Geografie. Lehramtsanwärter oder Referendar.
Das heißt, du bildest jetzt vor allem Lehrer aus.
Genau. Also das heißt, ich bin jetzt noch im kommenden Halbjahr mit 3 Stunden an der Schule und den Rest mache ich dann eben am ZFSL. Da teilen sich die Stunden dann eben auf die Fachseminare und auf die Praxissemester von der Uni aus. Und dann bin ich noch mit ein paar Stunden bei der Bezirksregierung in Düsseldorf und mache da die Fachmoderation Erdkunde. Und bilde halt Lehrerinnen und Lehrer fort. Und da machen wir alle möglichen Sachen, wie man zum Beispiel Google Street View als Instrument für digitale Exkursionen halt nutzen kann, um halt den Raum besser zu erfahren.
Ganz kurz, was heißt ZFSL?
Zentrum für Lehrerinnen
alles klar. Und Ausbildung. Das ist natürlich jetzt doppelt spannend, weil du ja sozusagen, um mal bei dem Thema Bildung zu bleiben, was ja für dich ein Lebensthema und ein Berufsthema ständig ist, was ja aber auch in Deutschland, in Remscheid ein Riesenthema ist, kannst du ja sowohl aus der Schullehrersicht, Gymnasiallehrersicht berichten, als eben aber auch ja aus der Sicht des dann Lehrenden für angehende Lehrer. So, mal zurückgeblickt. Also ich kenne Lehrer natürlich auch durch meinen Sohn, wo du das Gefühl hast, boah, die wollten das immer. Die wollten immer Lehrer werden. Und dann hast du welche, wo du denkst, nee, eigentlich war das bei denen so eine Art Notlösung. Ne? Wie war es denn bei dir?
Bei mir ist das keine Notlösung, aber trotzdem nicht der erste Weg gewesen. Sondern ich habe mir irgendwie während der Schulzeit oder direkt nach der Schulzeit Lehrer sein überhaupt nicht vorstellen können. Also das war nicht so, dass ich dachte, boah, jetzt bin ich mit der Schule fertig und will auch direkt wieder rein in die Schule. Ich habe dann tatsächlich erst ein duales Studium bei IKEA angefangen und abgebrochen, dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen und kurz vor Ende abgebrochen, damit ich eben nicht aus so BAföG-Kulissen und sowas rausfallen würde. Und habe dann mit 22 angefangen zu studieren.
Okay.
Das heißt, ich habe vorher noch ein bisschen andere Luft geschnuppert.
Krass. Also duales Studium bei IKEA ist ja wahrscheinlich dann Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder sowas oder großen Außenhandel oder so.
Handelsfachwirt
hieß das. Handelsfachwirt. Boah. Aber das ist auch eine Nummer, ne? 2 Ausbildungen sozusagen.
Ja, habe ich ja nicht abgeschlossen.
Genau, nicht abzuschließen. Da sind die Eltern bestimmt total begeistert von gewesen.
Ja, die hatten schon den Eindruck, da ist ein ziemlicher Hallodri am Werk. Das war aber auch dann in Ordnung, weil es mir total geholfen hat, mich zu orientieren, indem ich halt für mich dann halt stärker rausfinden konnte, was ich eigentlich will oder was ich nicht will. Und während der Krankenpflegeausbildung habe ich dann tatsächlich einen guten Monat ein Praktikum hier an der Emma, quasi direkt gegenüber, machen dürfen. Und als ich dann da war, habe ich mich direkt so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, ja, also den Beruf möchte ich erlernen und habe mich dann sofort eingeschrieben.
Hat sich ja auch gut gefügt für dich. Trotzdem nochmal die Frage, warum bricht man dann eine Krankenpflegeausbildung kurz vorm Ende ab und nicht am Anfang?
Ja, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, dann fällt man raus aus so BAföG-Kulissen.
Okay. Also hatte er pragmatische Gründe.
Genau.
Sozusagen. Alles klar.
Also ich finde den Beruf klasse. Ich wusste aber, dass ich nicht im Gesundheitssystem glücklich werden würde.
Okay.
Und deshalb hatte ich mich dann dagegen entschieden.
Jetzt bist du ja schon zu dieser ganzen Zeit in der SPD gewesen, ne? Da bist du ja, glaube ich, schon zur Schulzeiten mit Regierender eingetreten. Das heißt, du warst während diesen Ausbildungsversuchen, Anführungszeichen, schon SPD-Mitglied, auch schon aktiv. Und erste Frage und zweite Frage, wie bist du damals zur SPD gekommen?
Jetzt hat ja die erste Frage die zweite Frage überholt. Also fange ich mit der zweiten Frage an. Ich bin dazu gekommen, dass ich nach meinem Auslandsaufenthalt in der 11. Klasse wieder zurückgekommen bin und mein Kumpel Nico Falkenberg da schon irgendwie länger Kontakt mit der SPD hatte. In meiner Familie war das so, dass meine beiden Opas jeweils kommunalpolitisch aktiv waren, der eine für die CDU, der andere für die SPD, allerdings in Wuppertal. Von daher hatte ich Berührungspunkte. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, hat mein Kumpel Nico gefragt, ob ich mit will. Und dann bin ich mitgekommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann dabei geblieben bin. Ja, und dann war ich aktiv auf Juso-Ebene und habe dann da hier an den unterschiedlichsten Juso-Aktionen teilgenommen. Und also das war eine super Erfahrung und deshalb bin ich dann auch dabei geblieben. Mhm. Aber während des Studiums habe ich dann halt gesagt, nein, also jetzt muss ich hier Prioritäten setzen. Und habe dann halt quasi für die Zeit des Studiums mich politisch so gut wie gar nicht bis kaum engagiert.
Was sind die Werte und die Ziele, die dich trotzdem da auch bewogen haben, ja dabei zu bleiben über die Jahre?
Ja, also vom Werteprofil habe ich halt mit der Sozialdemokratie einfach die größte Schnittmenge. Mhm. Für mich sind Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die soziale Frage, mittlerweile soziale Frage 4.0, also alles, was sich jetzt rund um KI und soziale Gerechtigkeit anbahnt, das war mir damals nicht bewusst, aber jetzt ist es mir umso bewusster. Fragen nach Wohnraum, nach Gerechtigkeit, nach Respekt im Umgang, nach Frieden, das sind halt Punkte, die in der SPD aus für mich sinnvoller Sicht betrachtet werden. Mhm. Und deshalb habe ich mich da zugehörig gefühlt.
Jetzt hättest du ja sagen können, wenn es im Studium etwas weniger geworden ist, ne? Du bleibst Mitglied und fertig aus. So, ja? Jetzt ist es ja so, dass du dich deutlich stärker wieder engagierst, ne? Auch durch deine Funktion auch in Remscheid. Hat sich dieses wieder ins Machen kommen dann irgendwie so automatisch ergeben oder hast du irgendwann gesagt, so, boah, ey ich muss noch mal ran?
Das hat sich bei mir dadurch ergeben, dass ich nach dem Studium halt im Referendariat hier wieder an der Emma gelandet bin. Das ist direkt gegenüber, also habe ich wieder an Sitzungen teilgenommen, habe mich dann als sachkundiger Bürger melden lassen und habe mich dort dann halt in verschiedenen Ausschüssen halt, also im Schulausschuss und damals im Stadtentwicklungsausschuss, einbringen können und gerade die Möglichkeit mit guten Ideen halt innerhalb der Sozialdemokratie, weil das eben eine niedrige Hierarchie als in anderen Parteien ist, dort dann halt Gehör zu finden und tatsächlich halt auch Aspekte anbringen zu können. Das hat mich dann wieder so sehr gecatcht, dass ich gesagt habe, ich bleibe dabei.
Ja. Lass uns mal über das Thema Bildung sprechen. Das ist ja für dich, wie schon gesagt, ne, beruflich, vor allem auch politisch ein Thema, ne? Ich kenne das selber noch, ich habe auch an der Emma, als sie noch anders hieß, aber auch Emma genannt wurde, damals Abi gemacht und beobachte heute, 25 Jahre später, wie mein Sohn Abi macht nächstes Jahr und stelle fest, dass sich Dinge, gut, der ist jetzt in der Kleinstadt in der Schule, nicht in der Großstadt, aber dass sich Dinge verändert haben, aber dass Dinge auch so sind, dass wir schon mal im Freundeskreis sagen, boah, da hast dich in 25 Jahren nichts getan, erstmal ketzerisch gesagt, ne, so Strukturen, wo du denkst, oh, warum ne, lernen die immer auch denselben Quatsch, sorry, wie damals. Manche Sachen erscheinen einem sinnvoll. Manche Sachen fragt man sich, warum kann der dem einfach Mathe nicht liegt, das nicht einfach eher abwählen. Diese typischen Dinge, die sich Eltern schon als Schüler gefragt haben. So. Du selber hast ja auch logischerweise diesen Blick auf deine eigene Schulzeit und auf die Dinge, die du als Lehrer tun darfst, aber auch tun musst, sozusagen. Wie blickst du darauf? Wie hat sich Bildung deiner Meinung nach verändert und wo ist noch einfach etwas, was sich verändern muss?
Ja, das ist eine riesengroße Frage beziehungsweise ein riesengroßer Fragenkomplex, wenn man das ein bisschen probiert herunterzubrechen. Ich glaube, Schule muss immer von den Kindern, die die Schule besuchen, gedacht werden. Und deshalb möchte ich auch meine Antwort so ein bisschen von den Kindern her ausrichten. Mhm. Schülergruppen, das sieht man in allen Medien, das sieht man durch wahrscheinlich auch Erzählungen bei deinen Kindern, haben sich in ihrer Zusammensetzung massiv gewandelt. Wir sprechen nicht nur jetzt über Migration und Integrationsfragen, wir sprechen über Fragen des gemeinsamen Lernens, also Inklusion. Wir sprechen über unterschiedliche Bildungsnähe, Bildungsferne in einem Klassenzimmer. Und damit haben wir dann halt so eine multidimensionale Heterogenität im Klassenzimmer. Mhm. Und Schule kann dann nicht mehr mit den Rezepten, die ja eigentlich auf Wilhelm von Humboldt zurückgehen, heute dann noch so funktionieren. Und ich erlebe Schule eigentlich deshalb auch viel stärker im Wandel. Nicht nur, weil ich jetzt als Fachleiter aktiv daran mitwirke, dass sich Schule wandelt, sondern auch in meinem eigenen Unterricht. Also man arbeitet fast ausschließlich projektorientiert. Das heißt, man macht einen Problemaufriss in der Geografie und sagt halt, okay, wie können wir jetzt gemeinsam Lösungen dafür erarbeiten? Was brauchen wir dafür? Welche Informationen benötigen wir und probieren das dann halt wieder mit der Realität in Einklang zu bringen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und man arbeitet dann mit 20 bis 30 Jugendlichen und Kindern halt solche Projekte durch und hat am Ende Lösungsvorschläge für auf den Realraum oder heruntergebrochene große Probleme. Mhm. Und in der Fremdsprache ist es halt auch so, dass wir unterschiedlichste heiße Eisen haben, die wir in der Schule immer wieder besprechen, ob das jetzt die Wahlen in den USA sind, ob das dann halt die Folgen vom Brexit sind, ob das dann halt eine postkoloniale Perspektive aus der Literatur hinaus ist. Das macht total viel Spaß, damit Jugendlichen, die ja eine ganz andere Generation bilden als ich, immer wieder in Kontakt zu treten und aber auch in Dialog und manchmal halt auch in Disput zu treten, um halt zu schauen, okay, wo gleiche ich da was an? Und ich finde, da gibt es noch Parallelen zu früher, dass man also sagt, naja, diese Sachen mit Dialog mit der Jugend und sowas, die sind geblieben. Aber die Herangehensweise, nämlich, dass man viel stärker projektorientiert arbeitet, handlungsorientiert und eben nicht irgendwie mit dem Trichter probiert, möglichst viel ins Kind reinzukriegen, das ist ein fundamentaler Wandel in der Didaktik und da bin ich froh, dabei zu sein, also dass man heute eben komplett auf eine konstruktivistische Didaktik setzt.
Jetzt bezogen speziell auf Remscheid, steht auch, glaube ich, auf der Website unter in deinem Profil, dass es eben ja sehr unterschiedliche Herkünfte gibt natürlich, ne? Also das heißt, die Kinder, die kommen in Remscheid speziell aus vielen verschiedenen Herkunftsländern, die kommen aber auch aus verschiedenen Milieus in der Stadt. Gerade im Cremenhall ist es, glaube ich, auch sehr Multikulti, was ja total bereichernd ist, aber eben auch herausfordernd ist. So, ne? Wie siehst du gerade die Bildungssituation in Remscheid, gerade auch im Cremenhall? Was sind da auch Herausforderungen?
Wir arbeiten am Cremenhall ja seit Beginn der Wahlperiode daran, eine Lösung für die Grundschule zu finden. Nicht nur was die Frage nach räumlicher Ausstattung, sondern eben halt auch nach einer zeitgemäßen Ausstattung mit Platz und Lehrerressourcen angeht. Wir möchten ja, dass die Terstegenstraße von der Grundschule Cremenhall genutzt werden kann, also unten am Cremenholler Kopf, das Gebäude eben Richtung Grundschule genutzt wird, weil man da dann halt auch ausreichend Platz für OGS und damit wieder Betreuungsangebot und all das schafft. Das heißt, Schule eben als so Nukleus des Quartiers halt zu sehen. Und da, glaube ich, besteht jetzt gerade am Cremenhall der größte Handlungsbedarf. Des Weiteren muss man halt insbesondere in jenen Stadtteilen, die eben vor besonderen Herausforderungen stehen, schauen, dass man ausreichend Personal dahin kriegt. Das heißt, die Stadtteile mit dem höchsten Förderbedarf sollten eben halt auch personell mit den größtmöglichsten Ressourcen ausgestattet werden, dass da eben mit multiprofessionellen Teams gearbeitet werden kann. Das heißt, nicht nur mit einem Neubau schaffe ich das, sondern ich muss halt eben halt auch Schule die Möglichkeit geben, dort mit ausreichend Ressourcen auf eben ja so eine heterogene Schülerschaft zu reagieren. Der Cremenhall hatte über die ersten Jahre und vor der Legislatur das Problem, dass von der Schulstatistik her nachgewiesen war, dass halt aus diesem Quartier in Remscheid am wenigsten Kinder aufs Gymnasium wechseln. Mhm. Und in meinen Augen kann das nicht sein, dass dass das ein tragbarer Zustand ist. Denn am Cremenhall werden nicht dümmere Kinder geboren, sondern da werden halt Kinder mit anderen Voraussetzungen geboren und auf diese Voraussetzungen wurde lange Zeit nicht adäquat reagiert. Mhm. Das hat sich zum Glück gewandelt und die Lehrerinnen und Lehrer, die OGS, die Kitas, die Familienzentren, die machen eine hervorragende Arbeit und packen das richtig an. Und man sieht ja allein, welchen Spagat die Leute bereit sind zu gehen, dass halt dann eben die OGS am Hohnsberg ist, während dann halt also die Schule am Krebenholz ist. Das heißt, die Kinder nehmen halt den Weg auf sich, jeden Mittag und dann jeden Nachmittag, um halt eine Betreuung zu haben. Schule muss ja heute ja die deutsche Sprache als Schlüssel zur Teilhabe an der Gesellschaft immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Und daran knüpfen sich dann eben halt auch in den anderen Fächern die Kompetenzen. Und ich glaube, dass man da nicht aufhören darf, dran zu arbeiten, am Krebenholz nicht, aber eben halt auch in allen anderen Stadtteilen. Ja. Denn das ist stadtteilübergreifend, dass man dort, und das hat nichts mit migrantischem Hintergrund zu tun, sondern eben, wie du sagtest, mit Milieus. Also das heißt mit Bildungsnähe und Bildungsferne, die man dort mit wirklich einer hohen sprachlichen Integration abholen muss. Und da glaube ich auch, dass das einer der größten Aufträge für die Kommunalpolitik in Remscheid, auch für die nächste Kommunalwahl sein wird, da halt Lösungen zu entwickeln, um eben Sprache nach vorne zu bringen.
Unabhängig davon, es gibt ja auch diesen Pakt für die Schulen mit diesen 234 Millionen Euro, die ja in die Schulen investiert werden sollen. Unabhängig davon, von dem Thema Sprache, ist natürlich die Frage, die ich mir dann auch stelle, das ist eine Menge Geld, aber es sind auch eine Menge Herausforderungen. Und es ist eine Zeit, die sich unfassbar schnell ja wandelt. Also ne, es gibt morgen Herausforderungen, von denen wir gestern gar nicht wussten. Ne? Sprich, man muss ja irgendwie auch wissen, was in 10 Jahren zum Beispiel gebraucht wird. Also kannst du jetzt schon auch aus deiner Lehrersicht abschätzen, wie dieses Geld idealerweise investiert werden sollte, ohne jetzt einen Riesenfass aufzumachen, aber was sind so Meilensteine, die man eigentlich jetzt schon beachten muss?
Ich habe ja eben erklärt, dass Schule heute schon nicht mehr so funktioniert wie früher. Das heißt, für projektorientiertes Arbeiten braucht man also ganz andere räumliche Zuschnitte. Das heißt, ich brauche die Fläche für gemeinsame Arbeit, das wäre so ein Klassenzimmer, aber ich brauche eben halt auch Raum und Fläche für individuelles Arbeiten, um dieses Spannungsfeld zwischen Kollektiv und Individuum halt eben auch räumlich abzubilden. Das wäre so das, was man beim Thema Schulbau, Schulneubau mitdenken sollte. In meinen Augen nicht immer ausreichend mitdenkt, weil das ist natürlich kostenintensiv, weil das eben manche Flächen eben oder bei manchen Flächen zu einem Doppelbedarf führt. Und der zweite Aspekt neben dem baulichen wäre dann halt die Frage nach Future Skills. Und die OECD zum Beispiel beschreibt diese ja sehr konkret. Und mit drin ist dann halt der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das wird die Mega-Herausforderung, aber auch die Mega-Chance für Bildung. Ich glaube, dass der Trugschluss allerdings da drin besteht, dass man eben jetzt die KI einfach Aufgaben abnehmen lässt und man damit eigentlich den Kindern den Lernprozess selber raubt. Ja. Das heißt, der kognitive Prozess, der muss gleichzeitig noch abgebildet werden. Und ich glaube, das ist die in meinen Augen größte Herausforderung, dass man eben in Schule eine Kultur entwickelt im Umgang mit der KI, die KI nicht als Ersatz für Denken sieht, sondern als Ergänzung zum Denken. Denn wenn man das Denken der Kinder ersetzt, dann lernen die nichts. Und das ist die größte Gefahr, dass man eben dann auf der Oberfläche ein Ergebnis hat, aber im Kognitionsprozess nichts gewonnen hat.
Du sprachst vor einigen Minuten das Thema Future Skills an. Ne? Jetzt ist es ja so, dass viele Jugendliche so eine gewisse Zukunftsangst entwickelt haben im letzten Jahr, vielleicht auch durch die Pandemie. Und es immer schwieriger wird, so habe ich den Eindruck, denen auch eine gewisse Zuversicht zu vermitteln. Dieses Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber wenn wir jetzt aufs nächste Jahr blicken, Thema Future, dann blicken wir auf ein wieder mal bewegendes Jahr mit Amtsantritt Trump schon bald, mit einer Bundestagswahl kurz dahinter, mit einer Kommunalwahl im September, aber wirklich auf allen Ebenen, lokal, bundesweit, weltweit, bahnbrechende möglicherweise Ereignisse. Wie blickst du darauf? Du selber, dich selber willst ja auch dann beeinflussen und auch bewegen und beschäftigen mit Wahlkämpfen und so weiter. Welchen Gefühlen jetzt so, gerade so Mitte, Ende Dezember, gehst du in dieses neue Jahr?
Ich wäre gar nicht mal so pessimistisch, dass dieser Transformationsprozess, der da angestoßen wird, nur Negatives hat. Also das ist irgendwie mein Naturell, dass ich denke, naja, da wird vielleicht auch die eine oder andere Chance drinstecken. Und wenn es nur mal ein Experiment an der einen oder anderen Stelle ist. Dass wir uns als Bundesrepublik oder als Europäer darauf vorbereiten und verschiedene Szenarien durchspielen, das ist, glaube ich, ein kluger Umgang. Mhm. Und dass wir uns persönlich halt auch irgendwie klar machen, naja, wie stark soll das schon durchschlagen, was da jetzt genau passiert. Wir sind Mechanismen, ne, der Steuerpolitik in den USA oder der Zölle und so sind mir durchaus bewusst, wie das durchschlagen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt in Panik verfallen sollten, sondern es werden sich Wege finden, um damit umzugehen. Denn auch die USA haben kein Interesse, dann Europa als starken Partner zu verlieren. Und deshalb ziehe ich meine Zuversicht, dass es da vielleicht nicht mit meinen Werten korreliert, aber jetzt eben halt auch mein Leben an sich nicht groß negativ beeinflussen wird. In Bezug auf die Bundestagswahl ist das Ganze natürlich räumlich auch viel näher. Und da ist dann ja die Frage, wie blicke ich darauf? Persönlich hadere ich mit Olaf Scholz. Das habe ich schon vor der letzten Bundestagswahl getan. Das habe ich auch schon davor getan, rund um Cum-Ex und so weiter. Ich stelle mir da sehr viele Fragen. Mhm. Ich glaube aber, wir haben Glück, dass wir einen sehr, sehr starken Bundestagswahlkandidaten hier vor Ort haben, mit dem Ingo Schäfer. Also ein Feuerwehrmann, Fachmann für innere Sicherheit und Katastrophenschutz. Und ich finde, die Future Skills, die er aus dem Bereich mit in den Bundestag bringen kann und auch schon bislang gebracht hat, das macht ihn einzigartig, denn das ist ein Hintergrund, den haben nicht allzu viele Abgeordnete. Und dann in Bezug auf die Kommunalwahl wird es in der Tat spannend. Ne? Burkhardt hat erklärt, er tritt nicht wieder an. Kann ich total verstehen, dass er das macht. Es ist auch mit Sicherheit für ihn persönlich sinnvoll, für uns aber natürlich schade. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir da ebenbürtigen Ersatz aus eigenen Reihen finden und dann auch stellen können und hier auch dann die Wahl gewinnen.
Es werden ja auch lokal völlig andere Themen verhandelt als bundesweit. Das habe ich auch letztens mit Nadine noch gehabt, das Thema. Da geht es eben dann lokal nicht um eine Steuersenkung, Steuererhöhung, sondern um, ich sag mal, den Müll, der vor der Tür liegt und nicht abgeholt wird oder die Bushaltestelle, die verlegt wird oder. Aber umgekehrt liegt ja auch daran wiederum der Reiz, oder? Du kannst ja auch einfach vor der Tür in deiner Stadt, in deinem Wahlkreis, in deinem Quartier viel mehr bewirken und siehst auch sofort ein Ergebnis. Ist das auch das, was einen dann so antreibt?
Leider sieht man die Ergebnisse nicht immer sofort, aber in der Tat hast du recht, das ist das, was einen antreibt, das zu machen. Ich würde mir wünschen, dass alle Schulbauprojekte, die wir angedacht haben bisher, dass die halt auch schon umgesetzt worden wären. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Kitas, die wir angedacht haben, schon da wären, dass die Ausbildungsprogramme schon gegriffen hätten, dass wir die Gewerbeflächen schon hätten realisieren können. Was mir vorher nicht so klar war, ist, wie lange diese Prozesse dauern, wie viele Runden einzelne Themen und Absprachen drehen müssen, wie viel Mitspracherecht zu Recht auch Einzelne haben und wie kompliziert es dann wird. Ich würde mir oft wünschen, dass es schneller geht, um eben genau diesen Effekt herbeizuführen, dass man sagt, naja, da ist der Staat schnell handlungsfähig und kann unser direktes Umfeld hier schnell besser machen. Das ist aber leider nicht so. Aber trotzdem ist das ein insgesamt sehr tragfähiges System.
Letzte Frage, kurz vor Weihnachten. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest, völlig egal, ob der politisch ist, privat, beruflich, ohne nachzudenken, so ein sogenannter No-Brainer, ne? Du hast jetzt einen Wunsch frei. Welcher wäre das?
Meine Frau und ich erwarten jetzt in den nächsten 10 Tagen unser erstes Kind und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass alles gut läuft und alle oder die Kleine dann gesund ist.
Schöner geht's ja eigentlich gar nicht. Nee. Bedeutet, wir nehmen das jetzt auf am 17. Dezember. Es könnte ein Christkind werden, oder?
Ja, hoffentlich. Ich fänd's cool.
Ist dann nur beim Geschenke kriegen immer so ein bisschen schwierig, weil man dann ja doppelt schenken darf, ne, Heiligabend.
Ja, aber doppelt hält besser.
Genau. Ich danke dir, es hat Spaß gemacht. Wünsche euch allen da draußen schöne Weihnachten, guten Rutsch und alles Gute für 2025, wenn wir uns wiederhören. Tschüss.
Ja, vielen Dank.